SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen der Schweizer Radios. Burma muss die Rohingya vor Völkermord schützen. Das entscheidet das höchste UNO-Gericht in einem Zwischenurteil. Deutschland verbietet die militante Neonazi-Gruppe Combat 18. Anhänger handelten illegal mit Waffen, verbreiteten rechtsextreme Hetze und veröffentlichten Anleitungen zum Bombenbau. In Zentralchina regeln die Behörden wegen des Coronavirus 2 weitere Städte ab. Was China-Reisende zu beachten haben. Und um 13 Uhr...
Soll jetzt doch auf Moskau, wenn sie da nicht passt. Moskau einfach alle zusammen.
Der neue Film von Michael Lewinsky war gestern Abend der Eröffnungsfilm an den Solothurner Filmtagen und ist eine Komödie über die Fischen-Affäre. Das ist unser Tagesgespräch um 1. Und das ist Ihr Rendezvous mit Simon Loy. Schönen guten Mittag. Burma muss die Gewalt an den Rohingya sofort stoppen. Dazu haben die Richter des Internationalen Gerichtshofs, dem höchsten UNO-Gericht in Den Haag, Burma aufgefordert. Seit Jahren wird nämlich die muslimische Minderheit der Rohingya aus ihren Dörfern in Burma mit viel Gewalt vertrieben. Die afrikanische Stadt Gambia hatte deswegen vor dem Internationalen Gerichtshof eine Genozidklage gegen Burma eingereicht und als erstes Sofortmaßnahmen gefordert. Und diesem ersten Teil der Klage haben die Richter heute nun stattgegeben. Elisabeth Gucker.
Mehr als 700.000 Rohingya wurden seit 2016 aus ihren Häusern in Burma vertrieben. Die burmesische Armee, aber auch bewaffnete Sicherheitskräfte seien dabei mit sehr viel Gewalt vorgegangen. Sie hätten gemordet, vergewaltigt und die Häuser der muslimischen Rohingya-Minderheit angezündet. Die Richter am Internationalen Gerichtshof basierten ihr heutiges Zwischenurteil zur Hauptsache auf einem UNO-Rapport, in dem stehe, so der Vorsitzende Richter, dass es sich bei den systematischen Übergriffen möglicherweise um Völkermord handeln könne.
It is concluded on reasonable grounds that the Rohingya people remain at serious risk of genocide.
Die burmesische Regierungschefin Aung San Suu Kyi hatte diese Vorwürfe im Dezember bei einer ersten Anhörung zurückgewiesen. Es habe wohl Menschenrechtsverletzungen gegeben, räumte die ehemalige Friedensnobelpreisträgerin ein, aber von Genozid, von Völkermord könne keine Rede sein. Darüber werden die UNO-Richter zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Weil aber die Gewalt an den Rohingya bis zum heutigen Tag fortgesetzt wird, verpflichteten die UNO-Richter Burma, diese Gewalt sofort zu stoppen und die Rechte der Rohingya zu schützen.
Myanmar must take all measures within its power.
Burma, so eine weitere Maßnahme, die die UNO-Richter einstimmig beschlossen haben. Burma habe dafür zu sorgen, dass die Militärs und andere bewaffnete Kräfte die Rohingya nicht mehr angriffen. Außerdem dürfe Burma eventuelle Beweise von Menschenrechtsverletzungen nicht vernichten. Burma wurde zudem verpflichtet, dem Gericht in regelmäßigen Abständen zu rapportieren, was das Land unternommen habe, um die Gewalt an den Rohingya zu unterbinden.
The Republic of the Union of Myanmar shall submit a report to the court on all measures taken.
Den ersten Rapport muss Burma dem UNO-Gericht in 4 Monaten vorlegen, danach alle 6 Monate, bis das Gericht definitiv über die Genozidklage von Gambia entschieden hat. Denn ob es sich bei diesen gewaltsamen Vertreibungen um Völkermord handelt, wie das Gambia geltend macht, darüber wird der Internationale Gerichtshof erst in ein paar Jahren entscheiden. Aber mit dem heutigen Zwischenurteil haben die UNO-Richter ein erstes wichtiges Signal abgegeben.
Und von Den Haag direkt weiter zu Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger in Bangkok. Karin Wenger, gibt es schon erste Reaktionen aus Burma auf dieses Urteil?
Nein, auf diese erste Vorentscheidung gibt es noch keine Reaktion aus Burma. Interessant ist allerdings, dass die Regierungschefin Aung San Suu Kyi heute in einem Artikel in der Financial Times eingeräumt hat, dass die Armee möglicherweise Kriegsverbrechen begangen habe, als über 700.000 Rohingya vor 2,5 Jahren aus Burma vertrieben worden waren. Sie schrieb, solche möglichen Kriegsverbrechen würden von den burmesischen Militärgerichten untersucht werden. Dazu muss man sagen, dass es schon ähnliche Untersuchungen gab, die aber mehr eine Farce waren. Und Aung San Suu Kyi, genauso wie eine Regierungskommission, die wehrt sich ganz entschieden gegen Genozidvorwürfe, Vorwürfe, die nicht nur die Klägerin Gambia, sondern auch die UNO geäußert hatte.
Rund 600'000 Rohingya leben heute noch in Burma. Wie geht es diesen Menschen?
Sie leben heute in ständiger Angst in Burma. Man muss dazu sagen, dass es nicht nur die Fluchtwelle vor 2,5 Jahren gab, sondern es gab ja viele Fluchtwellen in den letzten Jahrzehnten und auch nach der letzten großen Flucht vor 2,5 Jahren, in denen die burmesische Armee eben Menschen vertrieben hat, Rohingya vertrieben hat, Dörfer niedergebrannt hat. In Burma selbst gibt es über 100'000 Rohingya, die in einer Art Gefangenenlager leben, in die sie nach früheren Gewaltausbrüchen gesperrt wurden. Dort gibt es keine Arbeit, keine richtigen Schulen. Die Menschen leben einen stumpfsinnigen Alltag ohne Hoffnung. Und dann ist natürlich das weiterhin größte Problem, dass die Rohingya nicht als burmesische Staatsbürger anerkannt werden und damit auch keine Rechte haben. Das besteht weiter.
Wenn jetzt das höchste UNO-Gericht Sofortmaßnahmen fordert, was bedeutet das für diese Menschen?
Es bedeutet natürlich indirekt eine internationale Anerkennung der grauenhaften Gewalt, die die burmesische Armee den Rohingya angetan hat. Und es bedeutet, dass Burma unter größerer internationaler Beobachtung steht und die burmesische Armee so vielleicht etwas mehr Zurückhaltung üben wird. Aber das Urteil ist für Burma nicht bindend. Das heißt, es ist nicht klar, ob die Regierung und die Armee den Forderungen des Gerichts nachkommen werden und die Gewalt gegen die Rohingya stoppen werden. Und für die über 1 Million Rohingya, die in Flüchtlingslagern in Bangladesch leben, bedeutet dieses Urteil vorerst nicht mehr als eine Anerkennung ihres Leids.
Eben, das ist ja ein Zwischenurteil. Das andere Urteil zum Vorwurf des Völkermordes wird noch Jahre auf sich warten lassen. Was bedeutet das für Burma?
Es bedeutet für Burma, dass das Land eigentlich genauso weiterfahren kann wie bisher. Dieses Jahr werden Wahlen stattfinden in Burma. Da ist es gut für Aung San Suu Kyi und ihre Partei, wenn sie den Hass der Bevölkerung auf die Rohingya teilt und keine Eingeständnisse oder Friedensangebote macht. Und was man natürlich in den letzten Jahren gesehen hat, ist, dass trotz internationaler Kritik, vor allem eben auch aus dem Westen, an Aung San Suu Kyi und ihrer Regierung und der burmesischen Armee nichts passiert ist. Und das hat mit der geopolitischen Lage zu tun. Der Westen wendet sich von Burma ab, China wendet sich Burma zu und das verhindert, China verhindert im UNO-Sicherheitsrat auch, dass verbindliche und scharfe Maßnahmen gegen Burma und die burmesische Regierung getroffen werden können.
Danke nach Bangkok, Karin Wenger. Nun Nachrichten mit Ursula Vogler. Zuerst geht's da ans WEF.
Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer, hat am Weltwirtschaftsforum in Davos vor den Auswirkungen des Klimawandels auf Konflikte gewarnt. Der Klimawandel führe zu einer Verschärfung von Konflikten und verschlimmere so auch die Flüchtlingssituation. Nebst der Verteilungskämpfe um Bodenschätze und die Kontrolle über wichtige Häfen sei der Klimawandel ein wichtiger Faktor, erklärte Maurer. In der Schweiz steigen die Preise für Wohnungen und Häuser weiter. Gemäß einer Studie der Bank UBS sind die Preise so stark gestiegen wie seit 5 Jahren nicht mehr. So seien Wohnungen und Einfamilienhäuser um jeweils rund 2% teurer geworden. Als Gründe für die Preissteigerung nennt die Untersuchung das beschränkte Angebot für Eigenheime sowie die tiefen Zinsen. Nicht gestiegen sind die Preise für Mehrfamilienhäuser, außer an guten Lagen. Der Kanton Basel-Stadt unternimmt einen weiteren Schritt zur Förderung der Lohngleichheit zwischen Mann und Frau. Unternehmen, die Aufträge für den Kanton ausführen, müssen in Zukunft bestätigen, dass sie Frauen und Männer unter vergleichbaren Bedingungen den gleichen Lohn bezahlen. Sicherstellen will dies die Kantonsverwaltung laut Mitteilung mit Stichproben. Sie werden ab Anfang des nächsten Jahres durchgeführt. Basel-Stadt ist laut dem Präsidialdepartement der erste Deutschschweizer Kanton mit solchen Lohngleichheitenkontrollen im Beschaffungswesen. Die Schweizerische Post will ihre Drohnenflüge wieder aufnehmen. Ab Ende Januar transportierten Drohnen wieder Laborproben, teilte die Post mit. Als erster Standort nehme der Tessiner Spitalverbund in Lugano den Betrieb wieder auf. Die Post stellte im Mai 2019 ihre Drohnenflüge ein, nach zwei Abstürzen der Flugroboter. Unabhängige Aviatik-Fachleute untersuchten die Sicherheitsprozesse. Sie bescheinigten nun ein hohes Sicherheitsniveau, wie es weiter hieß. Im römischen Amphitheater von Avenches im Kanton Waadt wird definitiv kein Opernfestival mehr stattfinden. Mitte Januar hat das Bezirksgericht der Breue und Nordwaadt den Konkurs verhängt über die Stiftung Avenches Opéra. Der Entscheid wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. In der Abrechnung der letzten Ausgabe des Festivals gab es ein Finanzloch von 200.000 Franken. In der Folge wurde das diesjährige Festival abgesagt. Die Stiftung hatte noch erfolglos versucht, für das Festival neue Geldgeber zu finden. Das sei jedoch nicht gelungen, sagte der Präsident den Zeitungen 24 Heures und La Liberté. In Angola haben die Behörden offiziell Anklage gegen Isabel dos Santos erhoben. Der Tochter des früheren Präsidenten des südafrikanischen Staates wird unter anderem Betrug, Geldwäscherei und Veruntreuung vorgeworfen. Es geht um ihre Rolle an der Spitze des staatlichen Ölkonzerns Sonangol. Die 46-jährige dos Santos gilt als reichste Frau Afrikas. Sie lebt seit dem Rücktritt ihres Vaters nicht mehr in Angola. Am Wochenende hatte eine internationale Journalistengruppe Recherchen zu dos Santos veröffentlicht und auch Beziehungen zur Schweiz aufgezeigt. Dos Santos selbst spricht von einer politischen Kampagne gegen ihre Familie. Das Wetter. Heute liegt über dem Flachland verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1100 Metern. Sonst ist es sonnig. Auch morgen ist es mit etwas Nebel im Mittelland recht sonnig. Unter dem Hochnebel liegen die Temperaturwerte um 0 Grad. Sonst bei 5 bis 7, im Süden bei maximal 10 Grad.
Über 200 Polizisten haben am Morgen in Deutschland Wohnungen durchsucht. Im Visier hatten sie Mobiltelefone, Computer, Waffen und Propagandamaterial von Mitgliedern der Gruppierung Combat 18. Man habe genug belastendes Material gefunden, um diese rechtsextremistische Vereinigung nun zu verbieten, gab Bundesinnenminister Horst Seehofer bekannt. Ein Schritt, den viele schon lange gefordert hatten. Aus Berlin, Simon Fatze.
Combat 18, die Ziffern sind ein Szenecode, sie stehen für die Buchstaben A und H. Es geht also um die Kampftruppe Adolf Hitler. Die Vereinigung richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Sie sei wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus, sagen die Sicherheitsbehörden. Sie gilt als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Einst in Großbritannien gegründet, ist es in Deutschland bereits verboten. Combat 18 besteht laut Behörden aus nur etwa 20 Mitgliedern in ganz Deutschland. Sie agierten im Untergrund als lose Zellen, hätten aber innerhalb der rechtsextremen Szene großes Ansehen. Sie produzieren vor allem Musik mit rechtsextremistischen Texten und organisieren entsprechende Konzerte. Diese dienen, genauso wie die zunehmenden Kampfsportanlässe, der Mobilisierung und Rekrutierung von Gleichgesinnten. Jetzt also wird Combat 18 verboten und aufgelöst. Damit dürfen auch Schriftzug und Symbole nicht mehr verwendet werden. Die Vereinigung könnte sich an sich noch juristisch dagegen wehren. Der Innenminister will das Verbot als klare Botschaft verstanden wissen. Rechtsextremismus und Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, so Horst Seehofer. Doch das Verbot kommt spät, es wurde schon lange gefordert. Seehofer selbst hatte es angekündigt, verschiedene Ministerpräsidenten hatten es zuletzt offensiv verlangt. Denn seit in Hessen der Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet wurde und dann ein Anschlag gegen die Synagoge in Halle für Entsetzen sorgte, ist das Thema Rechtsextremismus wieder ganz oben auf der politischen Agenda angelangt. Die Statistik zeigt, dass der gewaltbereite Rechtsextremismus zugenommen hat. Es gibt Hinweise, dass der Hauptverdächtigte im Fall Lübcke Verbindungen hatte zu Combat 18, auch zum nationalsozialistischen Untergrund, der ja mindestens 10 Morde verübt hatte, soll es Verbindungen gegeben haben. Das Verbot wird nun parteiübergreifend begrüßt. Es gab einzig Kritik am Vorgehen. Die langen Ankündigungen hätten den Mitgliedern ermöglicht, Beweismaterial beiseite zu schaffen. Tatsächlich hat das Verbot vor allem viel symbolischen Charakter, denn es wird die Anhänger noch mehr in den Untergrund treiben. Die Arbeit der Sicherheitskräfte wird damit nicht einfacher. Und gegen den zunehmend öffentlich formulierten Hass, der immer mehr deutsche Kommunalpolitiker zum Aufgeben zwingt, hilft dieses Verbot nichts.
Rendezvous 12.45 Uhr. Hier gleich Coronavirus. China-Reisen ja, Marktbesuche nein. Und danach bei uns. Nanopartikel, winzig kleine Stoffe, große Unsicherheit und ein nagelneues Labor in Freiburg. Und mir war egal, was Russland tat, solange Russland bei sich zu Hause blieb. Persönlich wurde die Angelegenheit, als Russland zu mir nach Hause kam, auf die Krim. Treffen mit einem krimtatarischen Aktivisten und etwas Geschichte. Vor eins bei uns. Seit dem Ausbruch einer neuen Lungenkrankheit in China nimmt die Zahl der Infizierten stark zu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will deshalb heute entscheiden, ob wegen des Coronavirus ein internationaler Notstand ausgerufen wird. Derweil heißt es beim Bundesamt für Gesundheit BAG, im Moment gebe es unmittelbar keine Bedrohung für die Schweizer Bevölkerung. Aber die Entwicklung der letzten Tage sei eher beunruhigend. Und man bereite sich, wie in anderen Ländern auch, darauf vor, weitere Massnahmen treffen zu können. Inlandredaktor Peter Maurer berichtet.
Patrick Matthies will sich nicht auf Prognosen einlassen. Wenn es um das neuartige Coronavirus geht, sei das ganz, ganz schwierig, sagt der Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im Bundesamt für Gesundheit. Im Moment nur so viel.
Einiges spricht allerdings im Moment dafür, dass der Ausbruch nicht unter Kontrolle ist und dass eine weitere Ausbreitung durchaus möglich ist.
Der 50-Jährige weiß, wovon er spricht. Matthies beschäftigt sich schon seit Jahren beim BAG mit der Vorbereitung auf Pandemien. Da waren SARS, die Vogel- und die Schweinegrippe. Ein über 100 Seiten dicker Influenza-Pandemieplan liegt griffbereit. Jetzt geht's um die Ausbreitung des Coronavirus aus China. Stellt sich die Frage, soll und kann man überhaupt noch nach China reisen? Ja, sagt Matthies, man müsse einfach die üblichen Hygienemaßnahmen treffen. Das heißt,
sich Hände öfters zu waschen, vielleicht ein Desinfektionsmittel zu verwenden. Wir empfehlen aktuell den Besuch von Märkten, auf denen Tiere gehandelt werden, zu meiden und, sofern das möglich ist, den Kontakt zu Kranken zu vermeiden.
Wer nach China reist und nach der Rückkehr in die Schweiz unter Atembeschwerden oder Atemwegserkrankungen leidet, dem rät Patrick Matthies.
Der möge doch zu einer Ärztin oder zu einem Arzt gehen und auf die Reise hinweisen.
Und mit Blick auf die Bilder aus China, wo viele Menschen auch zum Schutz vor einer Ansteckung Gesichtsmasken tragen, erklärt der BAG-Mann zur Wirksamkeit dieser Masken.
Das ist eine sehr umstrittene Frage und es kommt im Wesentlichen darauf an, dass solche Gesichtsmasken richtig getragen werden. Es trägt sicher dazu bei, eine Übertragung zu vermeiden. Vollständig vermeiden lässt sich das aber wohl damit nicht.
Unter richtig tragen versteht Patrick Matthies übrigens.
Dass beispielsweise beim Aufsetzen und Abnehmen der Maske vermieden wird, dass mit Schleimhäuten in Kontakt gekommen ist. Und die üblichen Masken, die wir sehen, diese sogenannte Hygienemasken, sind auch nicht dazu geeignet, eine Übertragung vollständig zu verhindern. Dazu bräuchte es andere, wesentlich bessere Masken. Der Fachausdruck dazu ist FFP2 oder FFP3-Masken, wie sie etwa in Spitälern getragen werden.
Patrick Matthies vom Bundesamt für Gesundheit im Bericht von Peter Maurer. Die Spur dieses neuen Virus führt nach China, nach Wuhan und der zentralen Provinz Hubei und dort offenbar auf einen Markt, auf dem lebende Tiere verkauft wurden. Dieser wurde unterdessen geschlossen. Auch das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt ja, solche Märkte zu meiden, wie wir eben gehört haben. Martin Altrovandi in Shanghai, es ist ja nicht das erste Mal, dass so ein Markt im Verdacht steht, der Ursprung einer potenziell schlimmen Krankheit zu sein. Warum sind diese Märkte in China so wichtig?
Ja, diese Märkte sind ein Teil der Kultur, der Alltagskultur vieler Menschen hier, gehören also wirklich zum Leben. Man ist sich gewöhnt, dorthin zu gehen, dort einzukaufen, sich auch mit den anderen Leuten auszutauschen. Das kann man in einem Supermarkt nicht unbedingt. Und vor allem ganz wichtig ist, dass man die Produkte sehen möchte, also nicht jetzt abgepackt und tiefgefroren, sondern wirklich frisch. Und bei Tieren heißt es eben, also bei Fleisch heißt es eben lebendige Tiere. Die leben dann dort nicht nur eng zusammengepfercht, sondern werden auch dort oft geschlachtet, zum Beispiel Hühner oder eben auch Fische werden natürlich getötet. vor den Kunden. Das muss man sich dann so vorstellen. Verschiedenste Tiere, tot und lebendig, auf engstem Raum mit dem Menschen.
Aber es werden eben offenbar auch exotische Tiere verkauft auf diesen Märkten. Warum das?
Genau, also zum Teil aus Interesse, aus Neugierde der Käufer, aus Prestige, dass man sich exotisches Fleisch leisten kann oder dass man glaubt, dieses exotische Fleisch sei natürlicher als jenes von Nutztieren. Und von diesem Markt in Wuhan, da zirkuliert online im chinesischen Netz sozusagen eine Angebotsliste und die reicht von Schlangen über Pfaue bis hin zu Fledermäusen, also ganz viele verschiedene Tiere. Und mal ganz abgesehen davon, dass diese Tiere natürlich alles andere als artgerecht dort gehalten werden, vermutet man bei diesen Wildtieren eben auch den Ursprung des neuartigen Coronavirus.
Überlegt man sich denn jetzt deswegen, solche Märkte abzuschaffen oder zu begrenzen? Wie ist da die Diskussion in China?
Ja, also mehrere Städte und auch Märkte in China haben angekündigt, keine Wildtiere mehr zu verkaufen, andere auch keine lebenden Nutztiere zumindest. Es gibt von Behördenseite ja schon an vielen Orten, eigentlich schon seit einiger Zeit, die Bemühungen, solche offenen Märkte zu schließen und die Kundinnen und Kunden dazu zu bewegen, in Supermärkten einzukaufen. Aber das kommt eben nicht immer gut an.
Die Millionenstadt Wuhan ist unterdessen von den Behörden geschlossen, abgeriegelt worden, plus zwei weitere Städte. Wie ist die Situation dort?
Genau, Wuhan seit 10 Uhr morgens Ortszeit. Das wurde ja bereits gestern bekannt gegeben. Deshalb versuchten vorher noch sehr viele Menschen erst recht, noch einen der letzten Züge zu erwischen, um aus der Stadt zu fahren. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Flüge und Züge aus Wuhan heraus sind gestrichen worden. In der Stadt selbst fahren die öffentlichen Verkehrsmittel auch nicht mehr. Also Busse und U-Bahn, die stehen still. Und die Menschen, die müssen in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel in Parks, aber auch in Einkaufszentren, Gesichtsmasken tragen.
Informationen live aus Shanghai, Martin Aldrovandi. Und Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Sie hören das Rendezvous. 0,0001 Millimeter. So groß oder besser so winzig klein sind Nanopartikel. Maximal. Das ist etwa ein Tausendstel eines Haares oder so groß wie ein Fußball im Vergleich zur Erde. Solche Nanopartikel kommen in vielen Lebensmitteln oder Kosmetikprodukten vor. Sie machen zum Beispiel den Mozzarella weißer oder sorgen dafür, dass die Gewürzmischung nicht verklebt. Sie stehen aber auch im Verdacht, die Gesundheit zu schädigen. Deshalb muss ab kommendem Mai auf Verpackungen stehen, ob es im Produkt Nanopartikel hat oder nicht. Heute eröffnet an der Universität Freiburg ein Labor, das auf solche Nanoanalysen spezialisiert ist. Denn noch gibt es in Sachen Nano mehr Fragen als Antworten. Lucia Theiler hat fürs Rendezvous das Labor besucht.
Nano, die vier Buchstaben gehören bald auf jede Verpackung, wenn im Lebensmittel oder im Kosmetikprodukt die winzigen Partikel drin sind. Alke Fink-Petri, Professorin und Mitinitiantin der Nanoforschung an der Universität Freiburg, macht ein Beispiel.
Also das ist Sonnencreme und das steht jetzt drauf, wenn ich es jetzt nur finden würde. Ah ja, da, schauen Sie, da steht drauf Titaniumdioxid und in Klammer Nano. Und das ist schon alles.
Ein Wort in Klammern, das ist alles. Doch warum das große Aufheben um ein winziges Teil? Barbara Rothen-Ruttishauser, ebenfalls Professorin an der Universität Freiburg, erklärt.
In ganz Europa muss ab 2021 Nano deklariert werden. Und wir haben Diskussionen mit dem JRC in Italien, mit anderen Behörden, mit anderen Instituten in Europa. Und alle wissen nicht genau, was jetzt kommt.
Es geht auch um Fragen der Sicherheit. Um Nano überhaupt nachzuweisen, braucht es spezielle Elektronenmikroskope. Drei Stück hat die Universität Freiburg angeschafft. Forscher Christoph Giers hat hohe Erwartungen.
Und damit kann man eben in eine Probe ganz, ganz, ganz weit reinzoomen. Das heißt, man kann wirklich Strukturen sehen, die im Nanobereich aufgelöst werden. Also man kann wirklich auch Nanopartikel damit dann analysieren.
Große Anbieter, etwa Migros und Coop, haben eigene Labors. Aber kleinere Hersteller, beispielsweise Zulieferer von Rohstoffen, finden in Freiburg ihre Nadeln im Heuhaufen. Auch aus dem Ausland erwarten die Forscher Kundschaft und neue Fragen. Nano steht nämlich insgesamt noch ganz am Anfang bei der Forschung. Es gibt Unsicherheiten. Gibt es irgendwo gesundheitliche Schäden? Können die kleinen Partikel durch die Haut dringen, durch Darmwände oder ins Gehirn wandern, die Zellen verkleben? Es braucht Informationen und es gebe tatsächlich viel Aufklärungsbedarf, sagt Barbara Rothen-Ruthishauser. Denn Nano an sich ist kein zusätzlicher Stoff, sondern lediglich eine Größenangabe von bestehenden Stoffen.
Alle Lebensmittel, die jetzt auf dem Markt sind, wurden bereits ganz sorgfältig getestet. Jeder Hersteller, jeder Verkäufer, der ein Lebensmittelprodukt in den Markt bringt, muss der Zulassungsbehörde zeigen, dass es nicht toxisch ist. Die Deklaration hat nur mit der Größe vom Zusatzstoff zu tun.
In der winzigen Größe liegt eben ein chemisch-physikalisches Phänomen und die Wirkung eines Stoffs kann sich verändern. Und wie? Das ist Gegenstand von kontroversen Diskussionen. An der Universität Freiburg verstehen sich die Forscher als Kompetenzzentrum und wollen auch zu Fragen der Sicherheit von Nano forschen und beraten.
4:1. Die Krim war immer schon russisch. Diesen Satz hat man oft gehört vor 5 Jahren, als Russland die ukrainische Halbinsel annektiert hat. Das ist falsch, denn die Krim war schon lange vor den Russen besiedelt, etwa von den Krim-Tataren. Sie leben bis heute auf der Halbinsel und viele von ihnen haben bis heute die russische Machtübernahme nicht akzeptiert. Der Preis, den sie für ihren Widerstand zahlen, ist hoch. Russlandkritische Tataren werden vom Staat verfolgt. Unser Korrespondent David Nauer hat einen krimtatarischen Aktivisten getroffen.
Man hört es ihrer Musik an. Die Krim-Tataren sind ein orientalisches Volk. Sie sprechen eine Turksprache, die meisten von ihnen sind Muslime. Über Jahrhunderte haben die Tataren die Krim beherrscht, bis im 18. Jahrhundert das russische Zarenreich die Halbinsel eroberte.
Очень важно бороться за нашу идентификацию. Сейчас очень большое наступление российские власти осуществляют на идентификацию крымских татар.
Wir müssen um unsere Identität kämpfen, sagt Nariman Celal. Der 39-Jährige mit akkurat gestutztem Bart und intellektuellen Brille war Vizevorsitzender des Medschlis, wie das Parlament der Krim-Tataren heißt. Doch nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hat, wurde der Medschlis als angeblich extremistisch verboten. Sein Amt hat Nariman Celal deswegen nicht mehr. Er rede nur als Privatperson, sagt er beim Interview in einem tatarischen Restaurant auf der Krim. Aber natürlich ist klar, Celials Stimme hat Gewicht, wenn es um das Schicksal der rund 250.000 Krim-Tataren geht.
Большинство крымских татар Россию своим государством не считают.
Die meisten Krim-Tataren nehmen Russland nicht als ihren Staat wahr. Für sie ist Russland eine fremde Macht, mit der sie sich im Moment abfinden müssen. Die Krim-Tataren bildeten einst die Mehrheit auf der Krim. Doch schon die Zaren und später die Kommunisten siedelten massiv Russen an und verschoben so die demografischen Gewichte auf der Halbinsel. Heute stellen die Tataren noch etwa 10% der Bevölkerung. Sie verstehen sich jedoch weiterhin als angestammte Bevölkerung der Krim. Celial sagt:
Мне лично Россия не интересна. Я всем и особенно люблю российским журналистам говорить.
Mich interessiert Russland eigentlich nicht. Als Russland bei sich zu Hause war, war es mir vollkommen egal. Sollen die Russen doch Putin wählen, Putin lieben, überhaupt machen, was sie wollen. Für mich jedoch wurde das Ganze eine persönliche Angelegenheit, als Russland zu mir nach Hause kam. Nach Hause, Celial meint, auf die Krim. Mehr kann man den russischen Anspruch auf die Halbinsel nicht in Frage stellen, wie die Tataren es tun. Und entsprechend heftig werden sie verfolgt. Nicht nur wurde der Medschlis, das Parlament der Krim-Tataren, verboten. Immer wieder kommt es auch zu Festnahmen und Prozessen. Etwa 70 Tataren sitzen in russischen Gefängnissen. Die meisten von ihnen gehören zu streng religiösen muslimischen Gemeinden. Der Staat wirft ihnen Mitgliedschaft in terroristischen Organisationen vor und hat sie zum Teil zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die meisten dieser Fälle sind politisch motiviert. Russland hat in den letzten 5 Jahren die Schrauben angezogen, unter dem Vorwand, gegen Terrorismus vorzugehen. Faktisch aber geht es den Behörden hier vor allem darum, Andersdenkende zu verfolgen. Die Krim-Tataren sind bereits unter Josef Stalin fürchterlicher Repression ausgesetzt gewesen. Im Zweiten Weltkrieg ließ der Sowjetdiktator das ganze Volk nach Zentralasien deportieren. Zurückkehren durften die Tataren erst Ende der 1980er Jahre wieder. Dieses kleine Volk ist sich Leid gewohnt. Es hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich hartnäckiger Widerstand selbst gegen einen übermächtigen Gegner lohnen kann. Nariman Djelyal: Ich habe nichts gegen Russland. Ich wünsche Russland, dass es ein blühender Staat wird. Aber noch wichtiger ist mir, dass sich Russland in seine Grenzen zurückzieht. So gelassen und selbstbewusst zugleich kann nur einer sprechen, der weiß, wo er hingehört, dessen Vorfahren schon auf der Krim lebten, als es das heutige Russland noch gar nicht gab.
Und mit David Nauer wird es 13 Uhr. Moskau einfach.
Was sagen Sie später Ihren Kind, wenn die mal fragen, Vater, wieso hast du nichts gemacht, wo die Schweiz angegriffen worden ist? Wieso hast du das zugelassen?
So wurde ich zum verdeckten Ermittler.
Ist noch gut ohne Schnauz.
Micha Lewinskis filmischer Rückblick auf den Kalten Krieg. Unser Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Ursula Vogler.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Burma zu Sofortmaßnahmen verpflichtet zum Schutz der muslimischen Minderheit der Rohingya. Burma müsse alles tun, um einen Völkermord der muslimischen Minderheit zu verhindern und dafür sorgen, dass die Armee die Rohingya nicht mehr verfolge. In Deutschland haben die Behörden die rechtsextreme Gruppe Combat 18 verboten. Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation gilt als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Diese ist in Deutschland verboten. In der Schweiz steigen die Preise für Wohneigentum weiter. Die Preise sind laut einer Untersuchung der Bank UBS so stark gestiegen wie seit 5 Jahren nicht mehr. So seien Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser um jeweils rund 2% teurer geworden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.